Etihad hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ETL hat Hoga informiert. Und ach, was für eine Überraschung, heute geht es um Steuern. Aber nicht um die Steuern, die du abgeben musst, sondern um das Steuern deines Unternehmens, um das sich selber steuern. Und dazu habe ich mir eingeladen, Stefan Merath, heute hier bei uns in Berlin. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Erich. Freut mich wirklich, da zu sein.
Ich habe dein Buch zum Anlass genommen, der Schwarzgurt-Unternehmer. Da beschreibst du eine Situation, die, glaube ich, ganz vielen da draußen super bekannt vorkommt. Also das ist ein Business-Roman, glaube ich, so heißt das Genre auch. Und es liest sich auch total gut weg. Also das muss man auch dazu sagen. Also für ein Fachbuch sehr leichte Kost, aber mit viel Tiefgang drinnen. Und da beschreibst du eine Situation, wie Jan quasi ein Hotel in den Schoß fällt und das mitten in der Corona-Zeit, damit es auch nicht zu einfach wird. Und der macht das und startet da ganz ambitioniert und innerhalb kürzester Zeit kommt er sich vor wie der Sklave seines eigenen Unternehmens. Also ich glaube, das können wahnsinnig viele nachvollziehen oder mitfühlen, dieses Hamsterrad, in dem man sich da befindet. Und da will er da irgendwie wieder rauskommen. Und dann kommen da, Gäste und Ideen und Inspirationen, die ihm dabei helfen, da rauszufinden. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Kulisse zu nehmen?
Also ich habe ja schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Das ist jetzt das fünfte, wenn ich alle mitzähle. Alle sind ein Business-Roman und ich habe immer ganz unterschiedliche Helden genommen. Also beim ersten Buch war es ein Softwareentwickler. Das war einfach, weil ich faul war. Weil ich war selbst ursprünglich auch mal
faul.
Ja, ich bin faul. Und ich war selbst auch Softwareentwickler und dachte mir, okay, da muss ich nicht so viel recherchieren. Dann habe ich schon die ganzen Erfahrungen. Dann beim zweiten, da war es dann eine Eventagentur, habe ich mir gedacht, na gut, ich biete Seminare an, sind auch irgendwie Events, weiß ich einigermaßen, wie es läuft, war wieder die Faulheit. Und jetzt bei dem letzten Buch war es tatsächlich so, dass ich mir dachte, okay, ich brauche jetzt einen Unternehmer, der in einem menschenorientierten Business unterwegs ist. Und also nicht so Maschinenfabrik mit Schrauben und so weiter, sondern wo man mit Menschen zu tun hat. Und dann habe ich halt mir überlegt, okay, welche menschenorientierten Businesses gibt's und wo ich nicht ganz so viel nachdenken muss und nicht ganz so viel recherchieren und kam dann schließlich auf ein Hotel. Nicht, weil ich ein Hotel selbst mal betrieben hätte, sondern weil ich als Kunde dauernd in Hotels bin und weil das ein sehr menschenorientiertes Business ist. Und das war der Hintergrund, warum der Jan dann ein Hotel bekommen hat. Also so ganz in Schoß, es war der Vater von seiner Frau, der hat das Hotel betrieben und der ist dann überraschend gestorben in Corona und dann musste das Hotel halt jemand weiter betreiben. Und da der Jan 20 Jahre zuvor mal eine Ausbildung im Hotelbereich gemacht hat, dann war halt auch klar, okay, mache ich natürlich. Und dann gab es ein paar Probleme.
Wie das so ist. Wir wollen jetzt aber nicht zu viel spoilern und vorwegnehmen. Du nennst das Buch Der Schwarzgurt-Unternehmer. Das ist jeder, der schon mal irgendwie fernöstliche Kampfkunst in Berührung gekommen ist, weiß, das ist ein Level, den hat man nicht von heute auf morgen. Ja. Was verstehst du denn eigentlich ganz konkret unter einem Schwarzgurt-Unternehmer?
Also es gibt einerseits eine Definition, mit der fange ich mal an und dann können wir ein Stück in die Tiefe gehen. Für mich ist ein Schwarzgurt-Unternehmer ein Unternehmer, der aus einer Haltung der inneren Ruhe raus agiert. Und dem es gelingt, in seinem Unternehmen seine Seele zum Ausdruck zu bringen und der damit das Leben seiner Mitarbeiter und Kunden bereichert. Und weil er das tut, dann in Folge auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Das ist so die ganz allgemeine, abstrakte Definition. Wie bin ich drauf gekommen? Zum einen mache ich seit dem zarten Alter von 50 Jahren, habe ich angefangen, selbst Kampfsport zu machen. Und für mich war völlig klar zu Beginn, ich werde dann irgendwann mal Schwarzgurt. Und als ich 57 war, du sagst, man braucht ein paar Jahre, habe ich dann auch den Schwarzgurt schließlich bekommen. So, und während ich Kampfsport gelernt habe, habe ich gemerkt, Mensch, das sind ganz viele Parallelen zum Unternehmersein. Zum einen gibt es im Kampfsport eine bestimmte Art von Reihenfolge. Ich fange nicht mit irgendwelchen fancy gesprungenen Drehkicks an, weil da haut es mich auf die Schnauze, sondern ganz klassisch. Ich mache einfach so einen Faustschlag, so frontal irgendwie, und weil das schön einfach ist. So. Und später lerne ich dann komplexeren Sachen. Beim Unternehmersein gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, die ich habe jetzt mittlerweile, ich würde sagen, eine fünfstellige Anzahl von Unternehmern gecoacht oder in meinen Seminaren gehabt. Und ich habe in der Entwicklung immer eine ähnliche Reihenfolge gesehen. Am Anfang fängt es damit an, überhaupt erstmal seine Rolle zu verstehen. Da kommen wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen in die Tiefe rein. Mhm. Wenn der Unternehmer mal seine Rolle verstanden hat, die nächste Frage ist, okay, wie entwickle ich eigentlich eine Strategie? Und wenn er die Strategie hat, stellt er sich die nächste Frage, ja, wie nehme ich jetzt mein Team mit und komme dann zum Thema Führung? Also es ist immer eine bestimmte Reihenfolge, wie so die Entwicklung des Unternehmers abläuft. Das war so der erste Grund, wo ich mir dachte.
Darf ich da kurz mal einhaken? Wie kommst du dann zu dieser Klarheit in deiner Vision? Mhm. Weil wenn du das so sagst, klingt das erstmal super easy. Dann stehe ich morgens auf, ziehe mich an und dann mache ich das. Aber das scheint ja doch wahnsinnig vielen, mich eingeschlossen, schwer zu fallen. Oder das bedeutet dann viel Arbeiten an sich. Wie gelingt es dir, das so einfach rüberzubringen?
Na gut, ich bin jetzt seit 28 Jahren Unternehmer und seit 20 Jahren bin ich Unternehmercoach. Und als Unternehmercoach ist meine Aufgabe natürlich auch, es möglichst einfach für meine Kunden rüberzubringen. Weil wenn ich es kompliziert rüberbringen würde, dann hätte ich zwar wahrscheinlich recht, nur hilft es ja meinem Kunden nicht, weil er es nicht versteht. Deswegen Buch einfach geschrieben und versucht auch einfach, das im Gespräch rüberzubringen.
Das ist ja wie unsere BWA. Also wir versuchen es ja auch, dem Gastronomen und dem Hotel möglichst einfach zu machen mit unseren Zahlen. Das hat ja was mit Steuerrecht dann fast zu tun.
Also in gewissem Sinne schon.
Nicht unähnlich hier die Strategie und das Herangehen. Genau. Diese Klarheit in Vision, das ist ja quasi so das Zukunftswunschbild, was man hat, und der Weg dahin, die Strategie. Was brauche ich zuerst und wie macht man denn den ersten Schritt? Also du hast vorhin gesagt, 7 Jahre bis zum Schwarzgurt, also Glückwunsch und Respekt dafür. Also es gibt welche, die kenne ich, die haben länger gebraucht. Diese Kontinuität, da dran zu bleiben, diese
Straightness. Also ich glaube, zuallererst fangen wir an mit der Strategie und erst dann die Vision. Meist wird einem genau das Gegenteil erklärt. Warum fange ich mit der Strategie an? Strategie ist für mich die Ausrichtung des Unternehmens am Bedürfnis des Kunden. Und der Einzige, der ein Unternehmen am Leben erhält, ist letzten Endes der Kunde mit seinem Geld. Also sollte ich mich darum kümmern, was ist sein Bedürfnis und wie kann ich das Bedürfnis von dieser speziellen Zielgruppe, an die ich mich richte, am bestmöglichen befriedigen. Das ist für mich die Frage der Strategie. Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt ist das Bedürfnis des Kunden. Bei der Vision, da ist ein Stück weit eine Gefahr dabei, weil da ist der Dreh- und Angelpunkt im Kopf des Unternehmers, was will ich eigentlich? Und die Gefahr ist relativ groß, dass der Unternehmer irgendwas will, was der Kunde nicht will. Und dann kann das Unternehmen nicht mehr funktionieren. Deswegen fange ich immer mit dem Kundenbedürfnis und der Strategie an. Und wenn sich dann daraus noch eine Vision ergibt, wo ich sage, hey, das passt zusammen mit dem, was ich will, mega.
Und wenn das nicht ist?
Dann muss ich gucken, wie kann ich eine Vision finden. Aber die Strategie sozusagen dann nicht kundenorientiert zu machen, ist der Weg ins Scheitern. Also das wird nicht funktionieren.
Da spricht jetzt der Unternehmer durch und durch. Ist das, was du in deiner Praxis, sag ich mal, auch Tag ein, Tag aus erlebst in der Beratung? Oder gibt es da auch besondere Ausnahmen, wo du sagst, da ist mal gelungen, den Weg anders zu laufen?
Also natürlich gibt es Situationen, wo sozusagen Vision und Strategie übereingehen. Und dann kann die Vision mal durch Zufall am richtigen Punkt angesetzt haben und die Strategie passt auch. Aber das ist dann eher ein Zufallstreffer. Und die Frage ist ja dann, wenn sich der Markt ändert, wenn sich die Bedürfnisse der Kunden ändern, an was halte ich denn dann fest als Unternehmer? Und die Antwort, die funktioniert, ist, an den Bedürfnissen der Kunden festzuhalten. Das heißt, wenn die sich ändern, muss ich mich mit ändern und nicht an der Vision festklammern, weil ich glaube, das ist so wichtig. Also lieber ändere ich die Vision, als dass ich den Kunden aus dem Blick verliere.
Das sehr klare Ausrichtung und tatsächlich, das wird ja oft auch anders vermittelt, also dass man erstmal dieses sonnige Bild, den Sonnenaufgang.
Und ich meine, der Klassiker ist ja sozusagen immer so dieses Top-Down-Ding. Wir haben erst eine Vision, dann machen wir eine Strategie. Aus der Strategie machen wir dann irgendwelche Projekte und daraus kommen irgendwelche To-Dos. Das ist so dieses Top-Down-Ding. Aber die Realität, wenn man Unternehmer wird, ich meine, du hast mir erzählt, du hast früher mal eine Bar gehabt und dein erster Gedanke war, was ist das Bedürfnis der Leute, die zu mir in die Bar kommen? Und du hast dir nicht überlegt, wie baue ich hier irgendwie eine Bar mit Gebäude und sonst irgendwas hin. Das hat sich dann irgendwann ergeben sozusagen. Also das Erste ist immer das Bedürfnis der Kunden und alles andere ergibt sich draus. Und das ist nicht top-down, sondern das ist so von Angesicht zu Angesicht. Das ist für mich der Weg.
Jetzt hast du ja auch nicht wenige Unternehmen und wie du gerade sagst, bist du ja auch schon lange in dem Bereich unterwegs. Was sind so unternehmerisch deine größten Herausforderungen, mit denen du gestruggelt bist? So leicht wird es dann auch dir wahrscheinlich nicht jedes Mal gefallen sein.
Naja, ich meine, die größte Herausforderung, die ich hatte, das war ganz am Anfang. Mein erstes Unternehmen habe ich 97 gegründet. Das war ein Internetunternehmen. Damals war Internet neu. Das war einigermaßen einfach. Bin dann gewachsen, habe dann auch hier in Berlin Investoren gefunden, hatte irgendwann mal 30 Mitarbeiter. Und dann ging einerseits die New Economy so in den 2000ern am Anfang den Bach runter. Zum anderen habe ich eine Menge Fehler gemacht. Die Investoren wollten da längs, ich wollte da längs. Und dann habe ich versucht, diese ganzen Fehler, die da auftauchten und die ganzen Probleme irgendwie zu lösen. Logischerweise führte dazu, ich habe so 100, 110 Stunden in der Woche gearbeitet und ich denke, das ist jedem klar, das ist kein unendlich lang funktionierendes Konzept. Ergebnis war, ich musste dann im Jahr 2003 im Mai Insolvenz anmelden für mein erstes Unternehmen. Und das hat mich erstmal mental richtig durchgeschüttelt, muss ich sagen. Und mir war klar, okay, ich will wieder Unternehmer sein, aber ich habe Fehler gemacht, wusste aber nicht, welche Fehler. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange an zu lernen. Und das war damals manisch. Ich habe so 10, 15 Seminare pro Jahr besucht. Ich habe 100 bis 150 Bücher über Unternehmensführung pro Jahr gelesen. Ich habe mit jedem einigermaßen erfolgreichen Unternehmer, den ich irgendwo getroffen habe, gesprochen, versucht, den auszuquetschen, zu lernen. Habe dann mein eigenes neues Unternehmen geführt. Und es lief dann, oh Wunder, viel, viel besser als das erste, weil ich halt plötzlich wusste, was ich tat. Vorher habe ich einfach immer nur reagiert und versucht, irgendwie die Bälle in der Luft zu halten, was halt nicht unendlich lang ging. Und also von daher war diese Insolvenz sicherlich einerseits der Worst Case in meinem Leben. Wenn du mich aber heute fragen würdest, was das Beste, was dir in deiner beruflichen Laufbahn als Unternehmer passiert ist, wäre die Antwort auch diese Insolvenz, weil die hat zu einer kompletten Neuausrichtung geführt. Die hat dazu geführt, dass ich angefangen habe zu lernen, dass ich meine Unternehmen aufgebaut habe, dass ich jetzt vor kurzem von den Great Place to Work ist wahrscheinlich bekannt, das ist so der beste Arbeitgeber Deutschlands. Da haben wir gleich 3 Awards auf einmal gekriegt. Das wäre ohne diese Insolvenz nie passiert, weil ich da nicht angefangen hätte zu lernen. Und viele von meinen Kunden eben auch, die dann, was weiß ich, bei Topjob bester Arbeitgeber Deutschlands wurde, wäre auch nicht passiert, weil sie von mir nicht hätten lernen können.
Jetzt eine gemeine Frage an jemanden, der 5 Bücher geschrieben hat. Ist es schlauer, viele Bücher zu lesen? Du hast jetzt gerade eine dreistellige Zahl im Jahr gesagt. Mhm. Oder ist es besser, ein Buch zu lesen und das dann auch wirklich konsequent umzusetzen? Anstatt, wer 150 Bücher im Jahr liest, der kann ja nicht 150 Mal vor sein Team hintreten und sagen, hip, hip, hurra, ich habe ja eine neue Erkenntnis. Jetzt springen wir alle am linken Fuß und morgen ist es wieder der rechte. Dann wird ja das Team kirre.
Ja, das ist was ich auch lernen musste und was sicherlich mein Team in früheren Jahren auch nicht immer nur gefallen hat, logischerweise. So, jetzt gibt's aber ganz unterschiedliche Bücher. Bei manchen ist es so, ich lese die und sag dann hinterher, okay, jetzt habe ich irgendwie 3 oder 5 Sachen, die werde ich umsetzen. Damit mache ich mein Team natürlich komplett wirr. Es gibt andere Bücher, zum Beispiel, wenn ich eine Biografie über einen Unternehmer lese, dann will ich ja nicht hinterher das genauso machen wie der, sondern in Lesen dieser Biografie kriege ich nur 2, 3 neue Glaubenssätze, die mein Mindset verändern, führt aber nicht immer zwangsläufig zu einer direkten Aktion, sondern führt dazu, dass ich mich, wenn dann eine Situation auftaucht in der Zukunft, mich plötzlich anders verhalte, als ich mich früher verhalten habe. Also von daher würde ich schon unterscheiden die Art der Bücher. So, ansonsten, wenn du mich jetzt heute rückblickend fragen würdest, für mich war es gut, dass ich damals so viele Bücher gelesen habe, weil ich plötzlich einen Überblick bekommen habe, was gibt's denn alles an Konzepten und dann das für mich Passendste auswählen konnte. Heute würde ich das anders machen. Heute würde ich zu jemand wie mir gehen und den fragen, hey, meine Situation so ist so und so, was ist denn das beste Buch für mich? Das heißt, mein Zweitjob ist irgendwie sowas wie ein Bibliothekar. Und dann kann ich ihm das beste Buch empfehlen. So, und damit spart er sich das Lesen von 50 oder 100 Büchern, die nicht die besten für ihn sind, und spart sich dramatisch Zeit. Ob das jetzt ich bin oder irgendein erfahrener Mentor, das ist völlig wurscht. Aber es gibt halt einfach Leute, die trainiert haben, Unternehmer zu sein, und die wissen, was sie tun. Und solche Leute zu fragen, ist einfach schlauer, als alles selbst auszuprobieren.
Zeitgewinn, Effizienz. Ja, ja. Jetzt hast du gerade vorhin noch das, wir haben gerade das Team angesprochen. Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Thema Team, denn es nützt ja die beste Absicht und das beste Vorhaben nicht, wenn man es nicht übersetzt bekommt. Und da fällt mir dein Jan in dem Buch ein, der ja auch so ziemlich jedes Fettnäpfchen mitnimmt auf der Strecke, das er so finden konnte.
Ja.
Wie transportierst du diese Impulse, diese Ideen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, so Mensch, interessiert mich, sich das dann anliest und Inspiration, neue Glaubenssätze, da kommen wir später nochmal dazu, mitnimmt, die dann in das Team hinein. Wie nimmst du das Team mit, die ja nicht in deiner Situation sind und jetzt aber plötzlich aufgrund deines Impuls morgen die Dinge anders machen sollen als gestern?
Okay, jetzt haben wir, ich würde sagen, ein wirkliches Top-Team. Sonst hätten wir nicht bei Great Place to Work gewonnen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Strukturen im Laufe der Zeit geschaffen und Gewohnheiten im Laufe der Zeit geschaffen. Es gibt zum Beispiel sowas, das findet so alle 2 bis 4 Wochen bei uns statt. Eine Stunde, nennt sich Talk mit Stefan. Die Grundidee ist ganz schlicht. Ich bringe ja meinen Kunden ganz viel über Glaubenssätze. Wie ändere ich Glaubenssätze? Wie gehe ich mit Ängsten, Wert meines Unternehmerseins und so weiter um? Und irgendwann sind wir drauf gekommen, interessiert einen Mitarbeiter ja auch, der hatte auch hin und wieder Ängste. Soll ich das jetzt umsetzen? Soll ich es nicht mit umsetzen? Brauche ja genau das gleiche Wissen auch. Das machen wir eine Stunde alle 2 bis 4 Wochen, wo ich ihnen immer dann beibringe, okay, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? 2, 3 Methoden, bisschen Arbeitsgruppe, Austausch. Dann habe ich einen kleinen Wissensschnipsel. Dann wie installiere ich Gewohnheiten? Wie ändere ich meine Gewohnheiten? Kleinen Wissensschnipsel, eine Stunde. Das ist so ein Format. Dann haben wir bei uns einmal im Monat haben wir einen Führungstag, und bei uns, wir sind jetzt intern 18 Leute plus 26 Coaches, und für diese 18 Leute intern haben wir ein Führungsteam, außer mir noch 4 andere Leute, was relativ groß ist als Führungsteam, und einmal im Monat einen ganzen Tag zusammensetzen ist auch ziemlich viel, und da geht es um nichts anderes als um die Frage, welche Kultur wollen wir bei uns im Unternehmen entwickeln, welche Art von Gewohnheit wollen wir bei uns entwickeln, welche Änderungen, und überlegen uns, wie können wir das ins Team reinbringen, ohne das Team zu überlasten. Also wir hatten natürlich auch Phasen, wo wir nach so einem Führungstag 5 Sachen ins Team reinschmeißen sollten, haben dann irgendwann mal gelernt, obwohl das ein super Team ist, funktioniert nicht. Das heißt, nach so einem Führungstag maximal eine Sache, die ins Team reinkommt, und da wirklich so Grenzen für uns erarbeitet, ausgetestet, was geht nicht. Also es sind eine ganze Reihe von Dingen, die bei uns die Grundlage, die Struktur für bilden, um sowas ins Team reinzubringen. Jetzt kann ich natürlich nicht mit so einem relativ umfassenden Set an Meetings, Austauschformaten anfangen. Ich glaube, wichtig ist, mit einer Sache anzufangen, und sei es jetzt meinetwegen monatliche oder 2-wöchentliche Teammeetings im kleinen Unternehmen, wo ich dann nur eine einzige Sache diskutiere, also jetzt nicht reingehen in so ein Teammeeting, ja, unsere Zahlen sind so und eigentlich war der Plan so, also sind unsere Zahlen scheiße, wie kriegen wir das jetzt gelöst, das bringt einen kein Stück weiter. Mhm. Sich stattdessen die Frage zu stellen, was können wir tun, um besser zusammenzuarbeiten? Das interessiert ja auch alle, weil jeder will besser zusammenarbeiten. Da kommen dann plötzlich so Themen zur Sprache wie Verbindlichkeit oder sowas. Wenn du mir einen Auftrag gibst und ich denke mir, alles klar, aber wird ja schon nicht wichtig sein, und dann kommst du 2 Wochen später wieder, weil du willst das Ergebnis haben, und ich habe 3 andere Sachen gemacht, weil die auch irgendwie wichtig waren, sagst du, ja, hätte ich gerne vorher gewusst.
Mhm. So und so. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht 2 Wochen gewartet.
Ja,
ich glaube, die Hotellerie wartet niemand 2 Wochen.
Ja, es kommt darauf an, um was es geht. Also ich meine, wenn das jetzt ein Umbau ist oder so, das dauert dann schon ein bisschen länger. Die Bedienung eines Gastes muss logischerweise schneller gehen. Klar, kommt immer darauf an, um was es geht.
Wenn jetzt das Thema Kultur eine so zentrale Rolle spielt und jetzt ist, wenn ich hier so zuhöre, ja gut vorstellbar, an vielen Ecken und Enden mangelt genau daran, an dieser Kultur. Ja. Jetzt lässt sich Kultur ja aber nicht von oben herab oder per Mufti verordnen dem Team und sagen, so, jetzt haben wir uns alle lieb und wir sind jetzt eine große positive Kultur auf einmal, wo es vorher nicht so war. Mhm. Wie initialisierst du den Change?
Also für mich das Wichtigste, warum es ganz oft nicht funktioniert mit der Kultur, ist, dass in schlechten Teams ganz viele so gegenseitige Vorwürfe und unausgesprochene Kritikpunkte und so weiter da sind. Und jeder sagt, der andere ist schuld. Und da kann ich natürlich nicht zusammenarbeiten. Das ist für mich das Allererste, was ich ändern muss. Ich muss das Team in eine Haltung der gegenseitigen Würdigung und Wertschätzung reinbringen. Damit fängt für mich alles an. So, und da gibt's ganz einfache Tools. Wir haben damals damit angefangen, dass wir bei jedem Meeting, was wir hatten, da gab es zu Beginn eine Positivrunde. Die war am Anfang tatsächlich verordnet und wurde als überaus merkwürdig empfunden. Nach 4-5 Wochen wollte es keiner mehr wissen. Was haben wir da gemacht? Da bin ich reingegangen mit einer Frage, was war das geilste Kundenerlebnis, was du letzte Woche hattest? Und dann musste jeder Reihe um eine Geschichte erzählen. Oder wo hat dir ein Kollege letzte Woche wirklich richtig gut geholfen? Musste jeder Reihe um erzählen. Wo hast du letzte Woche eine richtige Stärke beim Kollegen entdeckt? Also Fragen, wo immer nur positive Antworten möglich sind. Und die ersten 4-5 Male war das wirklich Zwang und Pflicht. Und nachdem die dann plötzlich gemerkt haben, hey, ich werde ja von meinem Kollegen gelobt, der mich bislang immer nur kritisiert hat, wollten die das nicht mehr loswerden. Das ist bei uns eine feste Gewohnheit. Jedes Meeting fängt mit so einer Positivrunde an. So, jetzt sagt man sich, okay, 10 Minuten ist ja auch Zeitinvest. Aber wenn ich dann überlege, wie der Rest des Meetings läuft, in einer völlig anderen Stimmung, mit einem völlig anderen Lust zu kooperieren. Das ist ein Beispiel. Zweites Beispiel, wir haben bei uns im Flur ein Komplimente-Board hängen. Das ist so eine Tafel, 2x1 Meter. Da habe ich irgendwann mal angefangen, Komplimente drauf zu schreiben, was ein Mitarbeiter besonders gut gemacht hat. Dann haben sich andere Führungskräfte angeschlossen, haben auch Komplimente drauf geschrieben. Irgendwann fingen die ersten Mitarbeiter an, sich gegenseitig und uns als Führungskräfte Komplimente drauf zu schreiben. Irgendwann war die Tafel voll, dann haben einer einen Schwamm, eine Ecke wieder freigemacht, wieder neue Komplimente. Jetzt lebt das Ding. Wenn morgens die Leute reinkommen, gucken die erstmal wieder, welche neuen Komplimente sind da? Bin ich irgendwie gelobt worden? Und damit bist du in einer ganz anderen Stimmung. Das sind kleine, unscheinbare Dinge, die ändern aber die Art und Weise, wie man im Team miteinander umgeht.
Da sprichst du gerade was ganz Wichtiges an. Menschen wollen ja gesehen werden. Ja. Also wenn ich dir jetzt ein Gruppenfoto verkehrt rum hinlegen würde und sage, da bist du mit drauf und wir drehen es um und dann würdest du als erstes nicht auf die anderen gucken, du würdest dich selber suchen.
Genau.
Wo bin ich in dieser ganzen Geschichte? Mhm. Wenn jetzt dieser Ansatz klingt nachvollziehbar, plausibel. Wie gehst du mit dem Gegenteil um? Also mit, wo es nicht funktioniert, mit Misserfolgen?
Okay, bei uns gibt es eine kleine, einfache Regel erstmal. Die heißt, wir sprechen nicht negativ über andere Menschen hinter dem Rücken dieser Menschen. Das haben viele definiert. Für mich der entscheidendere Punkt ist, was an der Regel noch hinten dran hängt. Da hängt Folgendes hinten dran. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, du bist bei mir im Unternehmen angestellt und anfangen würde, rumzumeckern über meinetwegen die Erika, dann ist dein Job zu sagen, okay, hast du schon mit der Erika gesprochen? Und wenn ich den Kopf schüttel, ist dein nächster Job, hey, wollen wir zusammen zu der Erika hingehen, sodass ich gar nicht mehr aus der Nummer rauskomme und das mit der Erika klären muss. Und damit kriege ich natürlich dieses ganze hintenrum Geschnurbel, was überall stattfindet, kriege ich relativ schnell weg. Also das existiert bei uns einfach nicht. Nur aufgrund von dieser kleinen, einfachen Maßnahme. Es wird sofort gelöst. Wir haben dann noch irgendwie, das brauchen wir eigentlich fast gar nicht, dass jeder Konflikt, der zwischen Mitarbeitern und Führungskräften besteht, muss innerhalb der nächsten 3 Tage angesprochen und idealerweise gelöst sein. Also mal eine Nacht drüber schlafen und so weiter ist okay, aber dann möglichst schnell angehen, damit ich das nicht über Jahre mit mir rumschleppe. Ich meine, in vielen Unternehmen ist ja so, da gibt's dann einmal im Jahr so ein Mitarbeitergespräch und dann kriegt der alles aufs Butterbrot geschmiert, was vor 10 oder 11 Monaten passiert ist. Das ist kompletter Bullshit. Mhm. Löst es innerhalb der nächsten 3 Tage.
Unmittelbar, zeitnah,
offen
und direkt.
Genau.
Also jetzt kommen wir mal zu dir nochmal zurück zum Unternehmen und zum Jan mit seinem Hotel, der angetreten ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kam er aus der Marketing-Ecke.
Softwareunternehmen.
Softwareunternehmen und Warst du wieder faul beim Denken?
Ich war wieder faul beim Denken.
Okay.
Du hast mich ertappt.
Alles klar. Also, der kam aus dieser Ecke, hat das aber ursprünglich mal gelernt. Also, da war ein bisschen was da. Und jetzt geht er so durch. Und gerade am Anfang in so ein Team reinkommen, als Führungskraft, als neue Führungskraft, die Herzen und Hände und Köpfe der Leute für sich zu gewinnen. Also ich persönlich gucke dann immer auf Verantwortung, Verbindlichkeit, Verhalten. Also mit diesen drei Vs agiere ich ganz gerne, weil mein Eindruck ist, man kann nicht gegen eins verstoßen, ohne die beiden anderen in Mitleidenschaft zu ziehen. Dieser Jan geht aber anders vor an dieser Stelle. Und das ist, sage ich mal, auch viel ja gelerntes Verhalten oder nicht oder intuitives Verhalten. Wenn du jetzt in so ein Unternehmen reinkommst und siehst, dass es genau an der Stelle mangelt, dass sprich der Fisch vom Kopf anfängt zu stinken, ja, wo fängst du denn dann an? Also du wirst ja nicht mit dem Team arbeiten können.
Nö, mit dem Kopf. Also ich meine, was der Jan macht jetzt für die Zuschauer, der versucht, jedes Problem, das auftaucht, mehr oder weniger selbst zu lösen. Kommt ein LKW an mit irgendwelchen Lebensmitteln, die abgeladen werden müssen, wegen der Corona-Kurzarbeit ist gerade keiner da, lädt er selbst den LKW ab.
Super Beispiel, ja.
Also Bedienung ist krank geworden, die andere kriegt er nicht aus der Kurzarbeit her, weil er gar nicht drüber nachdenkt. Ja, dann bediene halt selbst. Also erstmal alles selbst machen. Und das ist es. Also klar, wenn ich ein Einzelunternehmen habe, dann muss ich so machen. Wenn ich drei Leute habe, vielleicht auch. Aber wenn ich ein Hotel habe mit 40 bis 60 Leuten, dann ist es das Verkehrteste der Welt. Dann muss ich mir überlegen, wie schaffe ich ein System, dass ich genau solche Sachen nicht machen muss. Weil mein Job als Unternehmer ist mir zu überlegen, wie sieht so ein System aus? Wie wollen wir mit den Gästen umgehen? Wie ist die Strategie? Also ich habe ganz andere Aufgaben. Und das ist für mich der Ansatzpunkt, wie ich reingehe, ich arbeite erstmal mit dem Jan, mit dem Unternehmer und versuche ihm zu vermitteln, was ist eigentlich deine Aufgabe als Unternehmer? Das ist nicht ein LKW ausladen, nicht zu bedienen oder programmieren oder was man sonst alles machen kann.
Ja, er versucht ja alle Lücken zu schließen und das ist ja das, was in der auch bei uns in der Beratungspraxis oft vorkommt, dass es dann heißt, ja, wann sollte ich denn das noch machen? Da habe ich ja keine Zeit für. Ja. Das ist also System bauen, wo man aus der Operative sich selber zurücknehmen kann. Jetzt wäre das, jetzt mit 40 bin ich bei dir, aber was macht jetzt der Hotelier, der vielleicht in der Mitte steht? Oder das Gastronomieunternehmen mit 8 bis 12 Mitarbeitern?
Das ist ein schrittweiser Prozess. Also wenn ich ganz allein bin, kann ich mich nicht rausziehen, logischerweise. Spätestens wenn ich drei Leute habe, sollte ich mir einen bestimmten Zeitraum, meinetwegen einen halben Tag in der Woche, das reicht ja am Anfang, rausnehmen, wo ich anfange, okay, an diesem halben Tag mache ich nichts anderes, als Systeme zu bauen. Wenn das Unternehmen noch weiter wächst, dann wird da draußen Tag, irgendwann werden zwei Tage, irgendwann habe ich dann auch Führungskräfte und dann kann ich mich immer weiter, also es ist ein schrittweiser Prozess, abhängig von der Größe des Unternehmens und vom Reifegrad des Unternehmers.
Wie siehst du da den Unterschied? Also ich persönlich nehme da einen sehr großen Unterschied wahr in der Führung von Mitarbeitern auf der einen Seite und der Führung von Führungskräften dann eine Stufe später.
Also ich glaube, die meisten machen erstmal einen Grundfehler, dass sie unter Führung gar nicht Menschenführung verstehen, sondern Führung ist, ich gebe dir eine Aufgabe, mach mal und dann sind sie wieder weg. Das ist für mich keine Führung, das ist halt Aufgaben verteilen. Das muss zwar auch gemacht werden, aber das ist keine Führung. Führung ist für mich erstens die Entwicklung von Menschen, die wirklich zu befähigen und zu begeistern, dass sie Lust auf den Job haben und dass sie es auch können. Und zweitens noch viel wichtiger, die Entwicklung eines Teams, damit das Team wirklich Lust hat, zusammenzuarbeiten. Für mich ist ein Begriff, mit dem ich arbeite, nennt sich Teamflow. Teamflow ist jetzt für mich nicht so Bob Marley-mäßig in einer Ecke zugekifft abhängen, sondern kann man auch mal machen, aber
sondern, also den Gedanken habe ich jetzt auch gerade gehört.
Ja, aber nee, Teamflow ist für mich so deutsche Fußballnationalmannschaft 2014, das Spiel gegen Brasilien 7-1. Und naja, ich meine, die Einzelspieler in Deutschland waren eher schlechter als die Brasilianer. Aber die haben bei diesem Spiel als Team so perfekt harmoniert, dass die Brasilianer nicht den Hauch einer Chance hatten. Das ist für mich Teamflow. Und das ist mein Job als Unternehmer, mein Team in so einen Teamflow-Zustand zu bringen. Weil wenn ich das hingekriegt habe, dann kann ich irgendwie nach Hause gehen und die einfach machen lassen. heißt nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bleiben kann. Ich habe schon noch ein paar Aufgaben, aber dann braucht es mich nicht mehr. Dann muss ich auch nicht einspringen in irgendwelchen Problemfällen, weil dann springt das Team selbstständig ein.
Ich hoffe, das passiert ein bisschen öfter, wie alle Jubeljahre ein solches Spiel gegen Brasilien. Also das war ein Jahrhundertspiel. Das wäre mir zu selten, ganz ehrlich gesagt. Aber ich kann mich gut erinnern, ich habe ja mal auch in einem Berliner Biergarten hier gearbeitet in Berlin. Und diese Abende im Restaurant, wo man überhaupt keine Zeit mehr hatte, auf die Uhr zu gucken, wo es auf einmal, zack, war es Mitternacht und der Tag rum. Und du hast dich gefragt, wie ist denn das passiert? Das sind die Tage gewesen, das war einfach legendär. Also da war auch der Teamspiel am größten. Das gleiche Team an einem, weiß ich nicht, Anfang Oktober, draußen ist schon kalt, man steht rum, völlig unproduktiv und der Tag war einfach nur murks und schwierig und ist überhaupt nicht vergangen. Also das meinst du damit?
Das meine ich damit. Und jetzt das Spannende ist, ich habe ja gerade ein Fußballbeispiel genommen. Ich habe dann gedacht, als ich es begriffen hatte, wie lernt man so Teamflows bei Teams zu erzeugen? Die im Fußball, die müssen das wissen. Ich habe dann so Trainerliteratur gelesen, weil ich meine, die sind ja auch in einer Führungssituation. Die sollten ja idealerweise Teamflow in ihrem Team schaffen. Da taucht Teamflow nicht auf, das gibt's nicht. Also
und machen die das intuitiv?
Also die macht's intuitiv, ja. Manche können's, manche können's nicht. Vielleicht gibt's irgendwie so Erzählungen, dass wenn der eine Trainer den anderen ausbildet, dass er dem das so weiterflüstert. Aber in der Trainerliteratur nichts gefunden. Führungsliteratur, wenn du nach Teamflow suchst, wenn du auch Teamflow bei Amazon reingibst, also ein paar wenige Bücher, das war so die letzten 10, 15 Jahre, aber die kommen eher aus dem universitären Forschungsbereich. Also dass das wirklich das Ziel wäre von Führungskräften. Meine Aufgabe ist, mein Team so oft wie möglich in diesen Teamflow-Zustand zu bringen. Ich meine, 100% schaffst du eh nie, weil zwischendurch kommt mal das Wetter dazwischen, dann gibt's irgendein Problem, mit dem du nicht rechnest, wo die Leute erstmal wieder aus dem Teamflow raushaut. Aber dann zu wissen, was dann zu tun ist, um sie wieder reinzubringen, gibt es so systematisch fast nicht.
Aber ein sehr guter Gedanke. Also, muss ich mal selber drüber nachdenken. Jetzt hast du in dem Buch und in dem, was man so von dir liest, auch im Netz und so weiter, geht es auch wahnsinnig viel um Gewohnheiten und Glaubenssätze.
Mhm. Ja. Also ich glaube, Gewohnheiten ist für mich noch fundamentaler als die Glaubenssätze. Wenn ich mir mal überlege, ich nehme mal einen ersten Unternehmer her. Der erste Unternehmer steht morgens auf, dann gibt's irgendwie die Kinder, die nicht rechtzeitig zur Schule wollen. Es gibt noch irgendwie zwei böse Worte mit der Frau. Dann geht er irgendwie raus zur Türe, fährt zur Arbeit. Das sind irgendwelche Idioten, die irgendwie nicht wissen, dass man hier 50 fahren darf, sondern irgendwie mit 20 Längsdruckern. Und der kommt schon völlig, völlig genervt in die Firma rein. Gerade schnurstracks durch, kein Kontakt irgendwie zu seinen Mitarbeitern, schmeißt seine Tasche irgendwo hin, Computer an und klopft sich erstmal die E-Mails rein, die über die Nacht reingekommen sind. So, das ist der eine Art von Unternehmer. Nehmen wir den anderen Unternehmer, der hat morgens auch den einen oder anderen Stress, vielleicht mit Kindern oder Frau, aber sobald er dann aus dem Haus rausgeht, atmet er erstmal tief durch und lässt es alles hinter sich. Dann sitzt er im Auto, hat auch jemand, der vor ihm 20 fährt, atmet einmal tief durch, lässt es hinter sich. Geht ins Unternehmen rein, macht erstmal, nachdem er sich in einen positiven Gefühlszustand gebracht hat, die Runde bei allen Mitarbeitern, begrüßt alle, baut eine Beziehung mit allen auf, geht dann an seinen Computer und setzt sich als erstes mal mit den Zielen für seinen Tag auseinander. Der wird einen völlig anderen Tag erleben als der erste. Und alles, was dazwischen drin passiert, sind Gewohnheiten. Ob ich tief durchatme oder das nicht tue, ob ich ins Büro reingehe, gleich in mein Büro renne oder ob ich erstmal meine Mitarbeiter begrüße, ob ich mit denen irgendwie ein zwischenmenschliches Gespräch führe oder nicht, ob ich anfange mit der E-Mail, also den Aufgaben von anderen zu lesen oder meine Ziele zuerst anzugucken, all das sind Gewohnheiten und die führen zum völlig unterschiedlichen Tag. Und spätestens ab diesem Punkt muss klar sein, es ist unglaublich wichtig, die eigenen Gewohnheiten auf die Reihe zu kriegen, weil die bestimmen meinen Tag und damit in letzter Instanz über viele Monate hinweg auch mein Erfolg. Also Gewohnheiten ist das Schlüsselding für mich persönlich. Und der nächste Schritt, da können wir aber dann Folgefrage noch drauf kommen, die Gewohnheiten, die im Unternehmen herrschen, wie gehen wir alle miteinander um, ist dann der nächste Schritt, wie ich eine Kultur schaffen kann.
Jetzt sagst du, er geht rum und begrüßt seine Mitarbeiter. Das höre ich förmlich schon jetzt über den Äther, dass einer sagt, ich will ja gar nicht everybody's darling sein. Und dann kommt er womöglich noch mit Fragen oder Aufträgen und Arbeiten oder Rückdelegationen auf mich zu. Bloß nicht.
An der Stelle muss man natürlich klar sein. Also wenn ich rumgehe und dann versucht jemand was zurückzudelegieren, es ist für mich völlig klar, Rückdelegationen nehme ich grundsätzlich nicht an. Meine Frage, die dann immer zurückkommt, ist, okay, ich verstehe, es ist schwierig für dich, diese Aufgabe auszuführen. Was brauchst du, damit es einfacher wird? Und damit ist es wieder zurückgespielt.
Rhetorisch.
Aber da einfach klar sein, nein, Rückdelegation nehme ich nicht an, ist nicht mein Job. Fertig.
Gut. Eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit. Ja. Ich glaube, es ist so ziemlich das Allerschwierigste, zumindest nehmen wir das auch in der Beratung so wahr. Ich kann einem Unternehmer sagen, pass mal auf, dein Wareneinsatz, da müssen wir dran arbeiten. Das sieht er ein, das will er auch gerne machen, das will er tun, er kümmert sich um Rezepturen, aber immer dann, wenn es darum geht, eigene Gewohnheiten zu brechen und die zu verändern, dann wird es schwierig. Also wenn der Inhaber selber in der Küche steht, dann ist die Küche top ausgestattet, top Produkte, alles super. Wenn es aber von der Kalkulation her nicht mehr stimmt, dann muss man da an seinen eigenen Gewohnheiten arbeiten. Und das fällt uns oft schwer.
Naja gut, ich meine, wir haben nirgends gelernt, wie etabliere ich überhaupt Gewohnheiten. Deswegen so der Klassiker, den kennen wir sicherlich alle, so an Neujahr, da machen wir immer so Vorsätze, was weiß ich, jetzt fangen wir an mit Sport oder wir fangen an mit anderer Ernährung oder was weiß ich, was wir an Neujahr anfangen wollen oder sein lassen wollen. So, und wenn ich dann 6 Wochen später gucke, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, also Mitte Februar, was ist denn aus den Vorsätzen geworden, dann muss man in 93% der Fälle sagen, leider gar nichts, also 93% Scheiterungsquote, Scheidung, dass die Leute scheitern. So, jetzt was macht es denn mit einem? Es erzeugt einen unglaublichen Frust, weil man ist ja mit einem guten Gefühl gestartet und sieht, man kriegt's nicht hin. Und wenn ich dann das Jahr drauf mir ein Neujahr wieder was vornehmen soll, denke ich mir so, oder mein Unterbewusstsein denkt sich, das wird wahrscheinlich sowieso nichts. Ich mache das erstmal gar nicht, weil das mit den Gewohnheiten ist irgendwie schwierig und blöd, weil wir es nie gelernt haben. Jetzt gibt's ein paar einfache Methoden. Wenn ich die lerne und dann trainiere, also das ist jetzt immer wieder mein Schwarzgurt-Unternehmer, ich muss es natürlich trainieren und lernen, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, dass ich neue Gewohnheiten mit einer 95% Wahrscheinlichkeit hinkriege. Also statt 93% scheitern, 95% Erfolg. Und das bei etwa 100 Gewohnheiten im Jahr, wo die meisten dann sagen, welche 100 Gewohnheiten sollen das sein? Da muss man erstmal anfangen, drüber nachzudenken. So, das ist einfach nur eine Art, Wie lerne ich das? Wie gehe ich damit um? Und das haben wir nirgends gelernt, in keiner Schule. Die Eltern haben es uns nicht beigebracht. Sonst gibt es das auch nicht. Also es gibt ein paar Bücher mittlerweile zu Gewohnheiten. Damit kriege ich mal so 1-2 Gewohnheiten umgeändert. Aber das wirklich als Fähigkeit zu begreifen. Es geht darum, eine Fähigkeit zu etablieren, jede Art von Gewohnheit mir anzueignen oder mir abzueignen, wenn ich was loswerden will, wie Rauchen. Darum geht's für mich.
Was verstehst du genau unter dem Begriff Gewohnheit? Ein einfachen Ritual oder Überzeugung?
Gewohnheit ist das, was ich regelmäßig tue. Ob das jetzt schlechte Gewohnheiten sind, wie rauchen, saufen, morgens irgendwie in die Firma gehen, niemand begrüßen, E-Mails als erstes angucken, all das sind Gewohnheiten. So Leute irgendwie anzulächeln, mit denen erstmal ein Gespräch zu führen, auch das sind Gewohnheiten. Es geht sogar noch weiter, auch das, was ich denke, ist in der Regel eine Gewohnheit. Ob ich jetzt in ein Gespräch reinkomme und ich kriege dann mit, Mitarbeiter hat irgendwas nicht richtig hingekriegt, dann kann entweder so ein Gedanke hochkommen, oh mein Gott, alles muss ich immer wieder selbst machen. Das ist ein Glaubenssatz an der Stelle, aber der Glaubenssatz kommt auch gewohnheitsmäßig hoch. Das ist bei dem einen Mitarbeiter, beim nächsten Mitarbeiter kommt der Glaubenssatz wieder, beim nächsten wieder. Also auch das ist eine Gewohnheit. Und wenn ich stattdessen mir denke, Mitarbeiter...
Ja, dann wird so eine Gewohnheit zum Teufelskreis dann.
Dann wird es zum Teufelskreis. Und wenn ich mir stattdessen denke, Mitarbeiter hat was nicht hingekriegt und mir denke, geil, heute habe ich wieder eine interessante Führungsherausforderung. Wie kann ich dem helfen, dass es das nächste Mal hinkriegt? Auf einmal bin ich in einem völlig anderen State und statt dem irgendwas vorzuwerfen, habe ich eine Denksportaufgabe und finde die mega spannend. Mhm. Das ist nur eine Gewohnheit, ein anderer Gedanke, den ich regelmäßig denke.
Um das sich zu erschließen, steckt ja auch ein Lernen dahinter. Also dieses gibt es so Anhänger, lebenslanges Lernen und so weiter und so fort. Ja. Und wenn man sich anguckt, das, was man heute als Unternehmer oder auch in diversen Berufen im Alltag wissen muss, hat ja keiner im Zuge seiner Ausbildung mal gelernt. Und also dieses Lernen veraltet ja auch ganz schnell. Ja. Ja anders als im Mittelalter. Wenn einer da wusste, wie man hobelt, dann konnte er sein ganzes Leben lang hobeln. Aber heute weiß er, wie er hobelt, aber in 10 Jahren macht das die, weiß ich nicht, CNC-Maschine oder so weiter. Da ist er ja nicht mehr mit dran. Da muss er den Computer steuern, obwohl das gleiche Ergebnis dann rauskommt. Wie organisierst du dieses lebenslange Lernen und wie machst du Lust darauf?
Das ist jetzt immer eine Frage, an welcher Stelle. Jetzt, wenn ich den Unternehmer angucke, wir haben zum Beispiel so ein 2-jähriges Unternehmertraining, wo wir mit den Unternehmern regelmäßig arbeiten, kriegen auch Aufgaben, bestimmte Bücher zu lesen und so weiter. Aber vor allen Dingen, wir bringen die Unternehmer untereinander in den Austausch, dass die sich gegenseitig Erfahrungen, Infos weitergeben, Denkweisen. Der eine kennt sich besser mit KI aus, der nächste besser mit Strategie. Und wenn man die zusammenbringt, entsteht was Großes mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, als wenn es jeder versucht, allein zu machen. Das ist auf der Unternehmerseite. Ich mache mal ein Beispiel, was die Mitarbeiterseite anbetrifft.
Gerne.
Da war ja 2022 im November kam ja ChatGPT raus. Und mir war dann relativ schnell klar, okay, die KI, die wird die Art und Weise, wie wir arbeiten und auch die Leistung gegenüber unseren Kunden verändern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Strategie ist ja meine Verantwortung als Unternehmer und das hat ja was mit Strategie zu tun. Dann war mir, nachdem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, relativ schnell klar, das wird so schnell gehen und das ist so komplex, dass ich es unmöglich als Unternehmer überschauen kann, obwohl ich ursprünglich aus dem Softwarebereich komme und mich da einigermaßen auskenne. War die nächste Frage, okay, wie kriege ich mein Team mitgenommen? Und was wir dann gemacht haben, das war dann im März 23, also 2-3 Monate später, nachdem das rausgekommen war, haben wir einen ganzen Teamtag gemacht zum Thema KI. Und da sind dann 2 Dinge beschlossen worden. Das eine war, ich habe meinem Team die Sicherheit gegeben, auch wenn jetzt dein Arbeitsplatz wegen KI verschwinden sollte, weil die KI deine Arbeit übernehmen kann. Wir finden für dich eine neue Aufgabe. Es wird hier niemand wegen KI gekündigt. Das war die erste Garantie. Und das Zweite, was dann passiert ist, war, und gesagt, ich kann es unmöglich überblicken. Ihr wisst sehr viel besser, was ihr an eurem Arbeitsplatz tut. Jeder von euch bekommt 5-10% seiner Arbeitszeit zur freien Verfügung, um mit KI zu experimentieren. Und zu gucken, wie kann ich das an meinem eigenen Arbeitsplatz einsetzen und optimieren. Das hat am Anfang nicht gut funktioniert. Und dann haben wir es geändert, dass dann einmal im Monatsmeeting jeder was mitbringen musste. Wie habe ich meinen Arbeitsplatz mit KI optimiert? Ab dem Moment hat es funktioniert. So, und jetzt war ich aus dieser Nummer raus. Ich war nicht mehr der strategisch irgendwie, wir nehmen das KI-Tool und das KI-Tool, sondern jeder hat in seinem Bereich selbst experimentieren dürfen, was auch eine unglaubliche Freiheit war und zu einer selbstbestimmten Grundhaltung geführt hat. Sie waren sich sicher, wenn sie jetzt was finden, wo viel, viel effizienter und schneller ist, als bislang ist, sie verlieren trotzdem nicht ihren Arbeitsplatz. Und damit ist plötzlich eine Energie und eine Lust entstanden, gemeinsam das voranzubringen. Also so versuche ich das in mein Team reinzubringen.
Guter Ansatz. Und wenn man dir zuhört beim Erzählen und wie du schmunzelst, scheint es auch mit Erfolg gewesen zu sein. Also es ist ja auch eine wirklich wahnsinnig schnelle Entwicklung, die hier stattfindet. Und wir nutzen die auch. Im Bereich des Steuerrechts ist KI noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Aber ich sag mal, manchmal erfindet die KI noch irgendwelche Paragraphen. Das ist eher blöd für euch.
Ja, wenn sie anfängt, da zu fantasieren, dann ist das schon sehr spannend für manche Recherchen. Aber wer weiß, ne? Die Entwicklung ist ja jetzt nicht zu Ende. Es geht ja immer noch weiter. Und apropos geht immer weiter. Die Zeit verfliegt mit dir. Also ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Und
kann ich auch noch stundenlang mit dir sprechen.
Das glaube ich, mit deiner Erfahrung auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle ein kleines Cut. Vielleicht noch ein Schlusswort von dir an unsere Zuschauer und Zuhörer, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest. Es sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen in einer Branche, die wahnsinnig viel mit Menschen zu tun haben. Das ist ja gleichzeitig das Schöne und das Faszinierende in dieser Branche, dieses People-Business. Mhm. Und wie man sich selbst dahingehend steuert, dass man auch Spaß am eigenen Unternehmen hat oder behält viel mehr.
Also ich glaube, das absolut Wichtigste ist Folgendes. In meinem ersten Unternehmen, da kam ich mir am Anfang vor, so wie Captain Kirk, allein irgendwie die Raumschiff Enterprise durch das Weltall zu steuern. Und ich kam mir unglaublich großartig dabei vor. Bis ich dann durch die Insolvenz schließlich erfahren habe, dass es doch nicht ganz so großartig war. So, und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, da gibt's andere, die wissen auch ganz viel. Und dann habe ich angefangen zu lernen, mich auszutauschen. Und heute würde ich sagen, die Entwicklungsgeschwindigkeit in dem Moment, wo ich anfange, mich mit anderen auszutauschen, wird um einen Faktor 10 Minimum schneller. Und so schnell, wie sich heute die Welt bewegt, wenn ich diesen Faktor 10 nicht mitmache, dann bin ich irgendwann raus aus dem Spiel. Ich glaube, gemeinsam mit anderen sich als Unternehmer weiterzuentwickeln, ist der Schlüssel schlechthin. Das ist keine Option mehr. Das ist wirklich ein Muss, um im Spiel zu bleiben.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das lasse ich gerne so stehen. Ich freue mich drauf. Wenn es irgendeine Rückfrage oder einen Impuls gibt, meldet euch gerne. Und weiterhin viel Erfolg und vor allem verdammt gute Umsätze.
Das war ETH Latoga informiert. Euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.